Lasst uns beten. Wir danken dir für diesen Abend, für diese Stunde, dass wir uns um dein heilig Wort versammeln dürfen und in deine Gegenwart verweilen, dass du zu uns reden kannst. Sei du mit uns, segne uns, rühre unsere Herzen an. Lass diesen Tag viel Frucht bringen für die Ewigkeit. Schenk uns offene Herzen, offene Ohren, dass der Teufel uns nicht beeinflussen kann in irgendeiner Art und Weise, dass wir dein Wort hell und klar hören. Herr, lass mich nun nicht reden, rede du zu einem jeden. Amen. 1. Könige 17, Vers 1. Und es sprach Elia, der Tisbite, aus den Bürgen Gileads zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Soweit. Wir haben heute Vormittag über das Wort und geredet. Vor circa 50 Jahren war ich an einer lutherischen Missionsstation. Da war ein alter Theologe, der mich eingeladen hatte und habe dann einige Vorträge gehalten. Dann hat er mal mit mir geredet und sagte, Erlo, wir können doch das Wort, die Bibel, nicht so wortwörtlich für wahrnehmen. Denk doch an den früheren Zeiten. Wir haben über 2000 Briefe. Da wurde es nicht mit den Maschinen gemacht, da wurde es abgeschrieben mit den Händen. Und so kann man nicht damit rechnen, dass alle Worte Gottes Wort sind. Ja, wir stimmen damit überein, dass es tausende Schriften gibt. Aber ich glaube fester denn je, dass jedes Wort in der Bibel eine Bedeutung hat. Und dass Gott dadurch zu uns redet. Wir haben gehört, dass das Wort uns die Zukunft und die Vergangenheit zusammenschließt. Und wie wir darauf reagieren, entscheidet, welch eine Zukunft wir entgegengehen und wie die Zukunft sein wird. Ich war an einem Ort, wo die Menschen christlich sind und fromm um Erweckung beten. Aber als sie ihre Herzen ausschütteten, ich sagte, Menschen, wie könnt ihr erwarten, dass ihr je Erweckung erleben werdet? Ihr werdet greis werden und in das Grab gehen und sie wird nicht kommen. Und wenn sie nahe ist, wird sie von euch weglaufen. Denn Erweckung mit solchen Menschen geht nicht zusammen. Es sind die Sünden in unserem Leben, die den Geist Gottes betrüben, sodass er nicht wirken kann, wie er das möchte. Da brauchen wir nicht weit zu gehen. Brauchen wir nur in unser Eigenleben hineinschauen und Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet und durch den Heiligen Geist offenbart, was ihm noch im Wege steht. Und dass Gnadenzeit, wenn wir uns dann reinigen und heiligen. Nun zu dem Elia, den Tisbite aus den Bürgen Gileads. Der ging zu Ahab und sagte ihm: So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, vor dem ich stehe. Der Elia bricht plötzlich ein, ganz unerwartet. Man bekommt fast den Eindruck, dass er so erscheint wie der Melchisedek in der Bibel. Der kein Vater, keine Mutter hatte. Plötzlich war er da. Sie wussten nicht, wo er herkommt. Wusste nicht von seiner Geburt, von seinen Eltern. So ähnlich erscheint uns dieser Elia. Wir wissen nichts von seiner Geburt. Seine Eltern, seinen Ruf in den prophetischen Dienst, von dem ist nichts gemeldet in der Schrift. Wir wissen nur, dass er ein Tisbiter war, aus den Bürgen Gileads. So wird er uns plötzlich unerwartet vorgestellt. Einige Juden sagten, er kam von oben, nicht aus dieser Welt. Aber Jakobus sagt, er war ein Mensch, genauso wie wir. Genau wie wir. Er war kein Halbgott, sondern ein Mensch wie wir. Kommen wir aus dem Staunen nicht heraus, wenn wir sein Leben betrachten. Er war ein Tisbite aus den Bürgen Gileads. Gilead war ein raues und ist ein raues Land mit Bergen und Tälern und Steinen. Liegt ost von dem Jordan. Und die Schrift sagte, war ein Bürger Gileads, andeutend, dass er kein Israelit war. Nirgends hörst du, dass er ein Israelit war. Aber ein Ishmaelit Unterschied kennst du. Israel und Ishmael, Haras Nachkommen. Michaelis, der vermutet, dass er kein Israelit war. Er war ein Nicht-Jude, nicht Israelit, sondern ein Ishmaelit und Ishmael. Und in diesem Gebiet, rauen Gebiet von Gilead, hat es viele Ishmaeliten gegeben. Wenn das so ist, wie Michaelis es meint, dass er, so wie es hier heißt, ein Bürger Gileads war, ein Tisbite, dann hat Gott einen Nichtjuden berufen, um sein Botschafter zu sein, sein Prophet. Das ist wegen der Untreue der Israels und Judas. Und weil sie abfällig geworden sind, so wie wir heute in der Zeit leben, von der die Heilige Schrift sagt, die Zeit des großen Abfalls. Stimmt ja. Die Zeit des großen Abfalls. Was geschieht nicht alles in der Welt heute? Können fast die Blinden sehen, dass das ein Zeichen des großen Abfalls ist. Und wenn Gott, wenn das stimmt, dass Gott einen aus den heidnischen Völkern gerufen hat, ist es, weil Gott Israel riecht und tadelt und beschämen will. Wenn er uns nicht gebrauchen kann, kann er die gebrauchen, auf die wir herabschauen, die nicht sind. Weil wir ihnen im Wege stehen, weil wir zu viel sind. Gott hat alles aus nichts geschaffen. Und der kürzeste Weg, zu einem Werkzeug Gottes zu werden, ist, werde nichts. Nicht nur klein, demütig, werde nichts in deinen eigenen Augen. Und so hat Gott dann Israel beschämt und sie getadelt in ihrem Abfall. Dieser Mann, der Elia hieß, der trug die gleichen Fellkleider, seines Volkes und seiner Umgebung, Gilead. Er führte das gleiche raue Leben wie die Hirten an den Hängen Gileads. War kein Unterschied zu sehen. Und doch war er anders als die anderen und die meisten seine Zeit. Seine Zeit genossen. Genossen. Denn er lebte nicht einfach dahin, wie ein blöder Mensch, der keinen Verstand im Kopf hat. Sondern er nutzte seine Zeit aus mit dem Wort Gottes und Gebet und lebte in der Gegenwart Gottes. Und wenn du fragst, wo weiß ich das her? Das zeigt die Frucht seines Lebens. Sein ganzes Leben zeugt davon. Jakobus sagt, er war ein Mensch wie wir. Er hat gebetet, 3,5 Jahre soll es nicht regnen, hat nicht geregnet. Er war ein gerechter Mann. Trotzdem, er war wie wir. Genauso wie du. Du warst kein Halbgott, dass du sagst, ja, von dem kann man es erwarten. Ich glaube, dieser Mann, der wird viele, viele, hoffentlich nicht viele hier unter uns verdammen in die Hölle. Wenn er sagt, du, ich war so wie du warst. Und was hat Gott durch dich getan? Wie hast du gelebt? Was für ein Zeugnis warst du für dein Land und deine Zeitgenossen, für dein Volk? Und wenn das stimmt, dass er kein Israelit war, wird er uns Europäer auch beschämen, die wir uns als christliches Volk nennen. Ein Mann wie wir. Aber ohne Zweifel war das Wort Gottes sein täglich Brot. Das Beten war sein geistliches Atmen. Wir können nur bitten und sagen, Gott, helfe uns und schenk uns die Gnade, dass Elia, der so war wie wir, dass durch seine Gnade wir Menschen werden wie Elia. Nun möchte ich fragen, wer möchte nicht so sein wie Elia? Hände hoch. Nicht so sein wie er. Wer möchte nicht so sein wie er? Wo sind die jungen Leute? Möchtet ihr so wie Elia sein? Oder nicht? Worum geht es euch? Das Reich Gottes war ihm das Wichtigste in dieser Welt. Und möge Gott schenken, dass wir, die wir hier sind, jung und alt, jeder persönlich, ohne Ausnahme, dass das Reich Gottes für dich über alles geht. Möge Gott schenken, dass dies nicht leere Worte sind, sondern Wahrheit, dass jung und alt hier, dass es klar zu sehen ist, bei diesen Menschen, bei diesen Teenagers geht es nicht um die Welt, sondern um das Reich Gottes. nicht um Sündigen. Und das verdammte Leben, das man sündig bekennt und dann wieder wie eine Sau im Schweinedreck sich wälzt. Seine verdammte und verfluchte Sachen, das ist nichts Normales. Du bist kein Elia. Du gehörst zu den gottlosen, bösen Menschen. Die Sache Gottes war Elia weitaus das Wichtigste. Nichts anderes, nicht sein eigenes Geschäft, nicht sein eigenes Leben, nicht das Geld machen, nicht Gold und Silber, sondern die Sache Gottes war diesem Mann das Wichtigste. Das Reich Gottes galt ihm sein ganzes Leben und Sterben. Gestorben ist er nicht. Besser gesagt, sein ganzes Leben und sein Streben, sein Ziel. Und nur so werden wir und nur so wirst du ein Elia. Und nur so werden wir Menschen wie Elia. Wenn uns das Reich Gottes über alles geht. Und damit müssen wir rechnen. So soll die Jugend sein. Die Gemeinde Gottes, die keine göttliche Jugend hat, ist verloren. Und Eltern, die keine Kinder haben, bei denen es alles um das Reich Gottes geht, sind arm. Hätte doch Gott es geschenkt, dass die Mütter keine Kinder bekommen hätten. Lieber unfruchtbar sein, als solche Geschöpfe in diese Welt zu bringen, bei denen Gott nicht ein und alles ist. Du bist zu beweinen, zu beklagen, wenn du solche Kinder hast. Und erziehe sie dazu. Ermahne sie dazu. Lass deine Kinder nicht blindlings hin und her laufen. Wie das Vieh, das keine Disziplin hat. Die nicht wissen, wie sich zu benehmen. Die nicht wissen, was ein göttliches Leben bedeutet. Die Geschichte Elias des Propheten Elias ist gewaltig und wunderbar. Weiß nicht, ob es einen anderen Propheten gegeben hat, so wie er. Wenn wir diese Geschichte gelesen haben von Anfang bis zu Ende, so können wir es begreifen, wie ich heute Vormittag sagte, dass dieser Mensch nicht sterben sollte und durfte, wie die anderen Menschenkinder sterben. Sondern ohne zu sterben, auf feurigen Wagen und Rossen, ist er von Gott in den Himmel genommen worden. Es war während seines Erdenwandels und Erdenwallens nicht allein der Seele nach, wie ich jetzt wiederhole, sondern auch dem Leibe nach reif für den Himmel geworden. Auch so sollen wir, ein jeder sollst auch du, reif werden für den Himmel. Wenn du die Hölle willst, dann geh dahin und benehm dich als solche. Aber es wird dir eines Tages gereuen und alle Ewigkeit. Er wurde nicht entkleidet, sondern bloß überkleidet, wovon Paulus auch redet. Und Paulus sagt, auch wir haben die Hoffnung, dass Jesus bald kommt und die Entrückung und dass wir nicht sterben, entkleidet werden, sondern überkleidet. Auch dass wir ohne den Tod unseren himmlischen Bräutigam entgegengehen. Also das, was das Ende war, dieses Propheten, besteht die Möglichkeit, dass wenn Jesus wiederkommt, wir alle so entrückt werden sollen. Also, sind wir dazu bereit? Hast du deine Kinder so erzogen? Wenn Jesus heute kommen sollte, denkst du, die werden nicht zurückbleiben? Sind sie dir reif für die Erweckung? Nicht die Erweckung. Für die, ich hatte das Wort gerade, für die Entrückung, sind sie dazu bereit? Ist ein jeder, sind die Eltern dazu bereit? Der Herr könnte ja auch heute Nacht kommen. Dein Wagen, dich zu holen, dass du nicht entkleidet wirst, sondern überkleidet. Und den Herrn entgegen, dem himmlischen Bräutigam. Wir staunen über das Leben dieses Mannes, der nicht gestorben ist und so in den Himmel gefahren ist. Und so soll die Brautgemeinde Jesus entrückt werden. So sollen die Kinder Gottes Jesus entgegengehen, zu irgendeiner Zeit, irgendeine Stunde dazu bereit zu sein. Und kannst du, Vater und du, Mutter, ruhig deinen Kopf auf das Kissen legen und sagen, Herr, wenn du heute Nacht kommst, glaube ich, dass so wie der Elia reif war für die Himmelfahrt, so sind meine Kinder dazu bereit. Wenn du mit deinen Söhnen und Töchtern sprichst und Schwiegersöhnen und Enkelkindern, redest du ernstlich um diese Sache? Machst du sie dieses warm ums Herz? Bringst du es diesen Kindern bei, dass nichts in der Welt so wichtig ist wie dieses? Wenn nicht, wäre es besser gewesen, wenn du keine Kinder in diese Welt gebracht hättest. Und wer, wenn die ins Verderben fahren und vielleicht folgst du ihnen nach. Denn ein Mensch, der gelebt hat wie Elia und dazu bereit war, ganz gewiss war das Tag und Nacht seine Speise. Und war damit beschäftigt, Darum sagt die Bibel, lehre deine Kinder das Gleiche. Und du kannst doch essen, wenn du Fernseher hast im Haus und die Kinder glotzen das an und sie hören das Radio und die weltliche Musik, wo die Sänger sagen, die Sänger, wer nach unserer Musik hört, Pop und was es heißt, der hat seine Seele an den Teufel verkauft. Es geht hier nichts an. Die Kinder müssen entscheiden. Du bist kein Josua, der sagt, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Ich und mein Haus. Wenn das nicht unser Ziel ist und wenn wir nicht in den Fußstapfen Elias folgen, wie er in den Fußstapfen Gottes gefolgt ist, werden wir nicht bereit sein bei der Entrückung. Und wir werden wie die dummen Narren, Unklugen, Mädchen sein, Jungfrauen, die, wenn die Klugen hineingehen, wir zurückbleiben. Und dann laufen wir zu den Läden. Dann laufen wir zu den Kaufleuten. Wir wollen Öl haben. Öl, wir wollen Gefühl. Dann wollen wir in die Seelsorge laufen. Bete für uns, dass Gott uns vergibt und uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und während du danach suchst, wie ein Verrückter, gehen die Klugen hinein. Der Herr sagt, 50% von den Christen werden zurückbleiben. Es kann natürlich sein, dass einige 100%ig zurückbleiben und an anderen Orten, wo sie gehorsam sind, im Lichte des Wortes Gottes wandeln, dass da ein höherer Prozent ist und dass vielleicht ein durchschnittlicher das durchschnittliche 50% sind. Ob das buchstäblich 50% sein wird, wissen wir nicht. Aber eine große Schar, nicht weniger als die, die bereit sind, sind nicht bereit. Darum, so wie das Leben Elias war, so soll auch dein Leben sein. Und wenn er ein Mensch war wie du, dann werde ein Mensch wie er. Sonst kann er dich verdammen am Tag des Gerichts. Und sagt, du hast keine Entschuldigung. Weißt du, wo ich herkomme? Weißt du, wer meine Eltern waren? Weißt du, wer meine Vorfahren waren? Er war bereit. Von Gott in dem Himmel aufgenommen zu werden. Mit den feurigen Wagen. Er muss ein gereinigter, geheiligter gewesen sein, wie das reine und geheiligte Gold und Silber. Sonst hätte das Feuer ihn verbrannt. Wir können nicht mit Pornografie und weltliche Schriften auf diesen Wagen gehen und brennen nicht. Die Brautgemeinde Jesu soll bereit sein. Das wollen wir hinausrufen in alle Welt. Allianz oder keine Allianz. So soll die Brautgemeinde Jesu sein. Und wer nicht so ist, der gehört nicht dazu. Und in alle Nationen und in alle Welt. Ist das, wie wir leben, Teenager? Ob wir 18 Jahre alt sind oder 80 Jahre, kein Unterschied. Wir sollen sein, wie der Elia war. Der war da auf den, in der rauen Welt Gileads. Da waren die Hirten in ihren rauen Kleidern. Da war er im Gebet. Da hat Gott ihn vorbereitet. Da hat er Gottes Wort gelesen. Vielleicht hat er auch 5. Mose 28 gelesen. Vielleicht hat er dort gelesen, dass wenn wir sündigen, wird es nicht regnen. Dann kommt Gott als Gericht über uns. Vielleicht hat er über Götzendienst gelesen und so weiter. Vielleicht hat er sich das Volk Israel angeschaut und die Propheten in Israel. Und fast Schüttelfrost davon und dadurch bekommen. Gänsehaut. Dass er sagt, Menschen, wie ist das bloß möglich? Und dann den Ruf Gottes hörte und den Herrn folgte und zu Ahab ginge, den König Israels. Der König Israels hat wohl gesagt, ach, wo kommst du, arme Schnucke, her? Du bist ja gar nicht bekannt und anerkannt. Du bist ja gar nicht bei uns registriert. Du gehörst ja nicht mal zu uns. Du bist ein eifriger Christ, etwas fanatisch, übertrieben und hat wohl nicht ernst genommen mit diesem Mann. Ach, es gibt auch solche Menschen. Auf dieser Bahntour sind einige gekommen, haben gesagt, es wird nicht regnen. Und es hat so geregnet, dass sie unterwegs festgesteckt sind. Sie kamen aus der Kap. Und alles, was sie prophezeit haben, waren Münchhausen-Geschichten. Hatte nicht Sinn und nicht Verstand. Solches gibt es auch. Und diese Thesbite aus den Bürgern Gileads, die kam zu dem König Israels und sagte, König Ahab, Gott, vor dem ich stehe, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Er stand vor einem lebendigen Gott, kein toter Gott. Sein Gott war ein lebendiger Gott, der zu ihm sprach, zu ihm redete. Und den er anbetete, ihm war nicht so lebendig wie Gott. Keine andere Tatsache war ihm so lebendig wie der Gott, der ist, war und kommen wird. Es war auf eine mohammedanische Hochzeit. Ich war dort eingeladen. Und als wir da bei dem Fest saßen, kam ein Imam zu mir, ein Muslimpriester. und sprach mit mir ganz überzeugend. Dachte wohl, dies ist ein Fisch, den ich fangen werde. Und wollte mich überreden, dass seine Religion die richtige sei, die rechte. Ich gab ihm den Eindruck, dass ich gut zuhörte und dass er deswegen noch eifriger reden konnte. Und habe ihn reden lassen, so viel wie er möchte. Und als am Ende ich ihm die Frage stellte, ich sagte, ja, wunderbar, dies alles zu hören. Ich möchte aber, dass er mir erklären soll, in der islamischen Religion darf man ja nur 4 Frauen haben. Nur 4, nicht mehr. Nur 4 Frauen unter einem Dach. Das ist schon fast die Hände voll haben mit so vielen Frauen. Wie das wohl gehen wird. Eine kann schon ein Problem sein. Wenn es nun 4 sind, der arme Mann, ob er seine Sinne da klar behalten kann. Sagt aber leider, weiß ich nun von einem Mann in Durban, der hat 20 Frauen. Nun ist das ein Problem für mich. Wie löst man dieses Problem? Kann er mir damit helfen? Ach, sagte er, das ist kein Problem. Man muss nur klug sein. Nur klug. Sag ja, aber Mohammed hat uns gelehrt, nur 4 Frauen unter einem Dach. Und dieser hat 20. Er sagt, du musst nur wissen, wie man das macht. Wir machen es so. Du hast nie mehr als 4 Frauen unter einem Dach. Und wenn du eine andere haben willst, dann muss eine von diesen Frauen aus dem Haus. Und dann haben wir es zum Gesetz gemacht, sobald eine Frau aus dem Haus geht, sind wir geschieden. Dann wird sie nicht mehr gezählt. Dann kommt die andere 4. hinein. Oder wenn 2 kommen sollen, gehen 2 raus und kommen 2. Das ist nicht mehr als 4. Ich wollte nicht darüber lachen. Ich habe versucht, ein ernstes Bild zu schaffen. Dass, ja, ich höre, aber das ist doch etwas problematisch. Ist das nun Wahrheit? Ist das Recht? Was sagt der gute Lehrer und Prophet Mohammed dazu? Ach, sagte, der ist ja tot. Der sieht das nicht. Ja, der ist tot. Ich sage ja, leider können wir Christen nicht so sagen, dass unser Herr tot ist, er ist lebendig. Und der spürt und merkt sofort, nicht nur eine Tat, sondern ein Gedanken. Und wenn er kommt, ist er ein Richter der Gedanken. Wenn Jesus wiederkommt, richtet er die Gedanken. Und der Gedanke ist wie eine Tat vor Gott. Ja, dann konnte er mir weiter nicht helfen. Aber gibt es nicht viele, viele, viele Christen, die in dem gleichen Boot in der gleichen Suppe sind wie die Moslems. Du bist Christ, aber du schaust Internet an. Du schaust dich die Frauen, die nackten Frauen da an. Es ist ein Gift. Und die Männer werden davon wie besessen und kommen nicht frei. Christen, christliche Männer, die sich wiedergeboren nennen, kommen nicht los vom Internet. Ich hatte, ja, ich kenne ein paar gute Frauen. Nimm den Hut ab für solche. Die kommen und bringen ihre Männer in die Seelsorge. Und in diesen Tagen hatte ich eine. Kam mit ihrem Mann, sagt, ja, wie steht's? Sie sagt, oh, ich habe etwas Furchtbares erlebt. Ja, was? Sie sagt, ich war allein im Büro, nimm's Internet und plötzlich sind die nackten Frauen da vor mir. Sie sagt, ich weiß nicht, wer sie heraufgerufen hat aus dieser Grube der Hölle. Ja, sagte der Mann, das habe ich getan, aber das war schon vor längerer Zeit. Und ich habe gedacht, ich habe es ausgewischt. Ich kann es selbst nicht verstehen, was der Computer gemacht hat. Und sie sagt, mit solch einem Mann soll ich leben? Wie lange? Es ist nicht das erste Mal, dass ich ihn bringe und es ist nicht das zweite Mal, dass ich ihn bringe. Und ich sagte, lieber Mann, vor einiger Zeit warst du im Unglück und fast tot. Und du hast gesagt, ein Neuanfang beginnt. Und du sitzt doch in der gleichen Suppe. Internet ist eine verdammte Sache. Und wenn du nicht die beherrschen kannst, wirf das Höllenzeug von dir. Mach Geschäft ohne den. Du kannst Geschäft machen und fährst damit in die Hölle. Furchtbares Zeug. Und die Engländer sagen, wer einmal gehuckt ist, der wird nicht wieder frei. Wie die heidnischen Männer sagten, ein junges Mädchen, wenn es einmal ein ungewünschtes Kind in die Welt bringt, die hört mit dem Huren nie wieder auf. Nie. Kann man nicht verstehen. Ich habe gedacht, wer einmal ein Kind in diese Welt bringt, der hat etwas gelernt. Und durch die Geburtswehen wird die Frau vorsichtiger sein. Da habe ich es gerade umgekehrt. Ich war, als ich im Spital war, sagte Professor, wie geht's dir? Ja, ich sagte, wie eine Frau, die Geburtswehen hat, aber die ist zu beneiden. Die bringt ein Kind in die Welt und ich bringe nichts in die Welt durch dieses. Schmerzen sind umsonst. So. Ja, da sagte er, dann greifen wir gleich ein. Hat's geholfen. Aber kann ich nicht verstehen, was für ein Geschöpf eine Frau ist, die durch Todesnöten geht, fast stirbt. Und das ist dann die Öffnung des Tores, um unsittlich zu sein, kann ich nicht verstehen. Anstatt, dass man sagt, oh Herr, greife du ein. Weiß nicht von den Männern, die hier sind, 50%, die nicht daran gebunden sind? Lieber Freund, vergiss es, dass du in den Himmel kommst, du fährst zur Hölle. Mit deinen Unsittlichkeiten, mit deinen höllischen Sachen kommst du nirgends, nirgends hin. Und so wie der Mohammedaner sagt, Mohammed ist tot, aber Jesus ist nicht tot, aber für dich ist er tot. Sonst könntest du nicht leben, wie du lebst. Sonst könntest du nicht reden, wie du redest. Sonst könntest du dich nicht benehmen, wie du dich benimmst. Sondern Tag und Nacht heilig dem Herrn sein. Wie es in der Bibel steht, dass sogar in der Küche, auf den Töpfen, Gerätschaften, alles heilig dem Herrn geschrieben ist. Alles heilig dem Herrn, die Hände, die Füße, die Löffel, das Messer, heilig dem Herrn. Gott, vor dem ich stehe. Er stand nun vor dem gottlosen, mörderischen Ahab, der ihn auch töten könnte. Und sagt, Herr König, Gott, vor dem ich stehe. Und darum konnte er furchtlos die Botschaft bringen. Unerschüttert seine Obrigkeit, seine Regierung, klar in die Augen sehen und sagen, schau, Gott, vor dem ich stehe. Das war das Geheimnis dieses Mannes da in den Bergen Gileads. Tag ein, Tag aus wandelte der in der Gegenwart Gottes. Das war die beste Bibelschule. Die beste Bibelschule. Ich hörte nach einem Programm neulich auf Sisabantu übers Radio, wie sie sprachen über Billy Graham, dass einmal sie ihn sagt, er sollte Präsident eine Bibelschule werden. Und sie ihn fragten, wie soll eine Bibelschule funktionieren? Was soll dort gelehrt werden? Er sagt, lehrt sie eines, wie man Menschen zu Jesus führt. Das ist, was wir brauchen. Wie man Menschen zu Jesus führt, das sollen die Menschen wissen. Das sollen sie studieren. Ich dachte, gut, dass er das gesagt hat. Er sagt, es gibt kein Fach von größerer Bedeutung als dies, dass die Menschen wissen, wie man Menschen zu Jesus führt. Wissen viele Christen nicht. Wie viele hast du schon zu Jesus geführt? Kannst du sie zählen an einer Hand? Oder zwei Hände? Wie viele Menschen, Jugendliche und Ältere, hast du schon gelehrt, zu halten alles, was Jesus dich gelehrt hat? Oder wirst du den Herrn entgegengehen müssen, ohne eine Seele? Geboren in Südafrika, braucht nur ein Lied singen für sie. Mutter Khan mit leeren Händen, Mutter Xume hier und Mut. Muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so den Herrn entgegengehen, dann fangen sie an zu weinen. dann wird ihr Herz tief berührt. Dann schämen sie sich nicht zu weinen. Muss ich so den Herrn entgegengehen, ohne eine Seele, die ich zu ihm geführt habe? Wie viele hast du schon zu Jesus geführt, du Teenager? Wie viele hast du schon bei der Arbeit zu Jesus geführt? Wie viele Menschen hast du, sind dir schon begegnet? Und von denen, wie viele hast du zu Jesus geführt? Seine Schande, wenn da keine sind. Und auch eine Schande, sollte es getadelt werden, wenn es nicht viele sind. Du kannst zufrieden sein, dass du in den Gottesdienst gehst und einmal oder zweimal im Jahr oder noch mehr Konferenzen besuchst. Aber Gott ist damit nicht zufrieden. Wenn nichts aus dem Ei schlüpft, dann ist es ein faules Ei. Und auf wie viele faule Eier sitzt du wohl? Die werden mal platzen. Und wir, wenn der Herr kommt, dann bist du beschmutzt davon. Das ist nicht gut für uns. Das kann man die Säue füttern im Schweinestall. Aber nicht den Herrn. Alle Herren und König, alle Könige begegnen mit solchem. Der geistliche Zustand war schrecklich in Israel. Sie waren alle von Gott gefallen. Und die Propheten, die da waren, wurden getötet. Und dann kam dieser Mann und sagte: König, Gott, vor dem ich stehe. Diese Worte, die haben sich jahrzehntelang schon tief eingeprägt in meinem Leben, sogar vor der Erweckung, sodass ihr die Geschichte wohl kennt von meinem persönlichen Zeugnis. Als wir um Erweckung beteten und ich abends ankam und die Menschen hörte, wie sie sangen, und dann gedrungen fühlte, fahr schnell hin und rede zu diesen Menschen. Ich sagte, ich kann doch aber nicht so hingehen mit meinem Alltagszeug, ohne Krawatte, ohne Schlips, ohne Anzug. Was wird die Person dazu sagen, wenn ich so vor der Gemeinde mit der Bibel erscheine? Was wird die zweite Person wohl denken darüber? Wie wird die dritte Person darüber fühlen? Plötzlich stand eine Person vor mir, dann sprang die zweite auf und dann die dritte. Ich dachte, was werden diese Menschen sagen, denken und fühlen, wenn ich so hingehe? Und dann blitzartig kam dieses Wort meines geliebten Propheten Elia. König, Gott, vor dem ich stehe. Ich sagte, o Herr, aber ich sage nicht Gott, vor dem ich stehe. Ich stehe nicht vor Gott, ich stehe vor Menschen. Sag, wie wird dieser Mensch fühlen? Was wird der sagen? Was wird diese Person fühlen? Mich traf dieses Wort. wie ein Dolch in mein Herz hinein. König, Gott, vor dem ich stehe, es stand vor ihm, vor seiner Regierung, die sein Leben in ihrer Hand hatten. Was, ich habe nicht selbstbewusst, sagt Gott, vor dem ich stehe. Und wenn ich auch hier stehe vor dir, Herr König, ich stehe vor Gott. Das ist das Ausschlaggebende. Was Gott sagt, was Gott denkt, wie Gott fühlt, davon wird meine Seele und mein Herz erfüllt. Das ist, was mich treibt. Das dringt mich dazu, Entscheidungen zu treffen. Und dann kam gleich das zweite, der zweite Blitz. Wenn ich noch menschengefällig wäre, sagt Paulus, bin ich Christi Knecht nicht. Sagte, was? 12 Jahre lang habe ich den Sulus gepredigt. Ich komme zu euch als ein Mensch, als ein Knecht Jesu Christi. Und heute werde ich gerichtet und sehe, dass ich ein Verdammter bin. Ich nenne mich Christi Knecht, aber werde disqualifiziert. Ich bin kein Knecht Jesu Christi. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind und er so zu uns redet, dann fällt die Butter uns vom Brot. Und wenn da Marmelade ist und wenn es Honig ist, mit der Butter, dann verschwindet alle Schein. Und alle Heuchelei. Ich hatte ja gesagt, ich bin ein Knecht Gottes. Ich hatte ja gesagt, ich bin gerettet. Aber von diesem war ich nicht gerettet. Gut, wenn wir uns fragen, wenn er sagt, ich bin gerettet. Wovon bist du gerettet? Wovon? Von deiner Ungeduld nicht. Und deine Herzenstätigkeit auch nicht. Von deinem Gereiztsein auch nicht. Und sagen, wir sind gerettet. Welch ein Unfug treiben wir doch mit dem Evangelium. Wovon sind wir gerettet? Ja, aus der Hölle, dass wir in den Himmel kommen. Mit allem diesem Unreinen in den Himmel kommen. Willst du den Himmel beschmutzen? Willst du so als Braut Jesus stehen bei dem himmlischen Bräutigam? Ich habe doch mal hier erzählt von einem Mädchen, die ein teures Kleid gekauft hat. Ein weißes Kleid, Hochzeitskleid. Und als sie das Kleid zu Hause öffnete, sah sie einen Flecken und sie weinte und sie sagte, Mama, mit diesem Kleid bin ich nicht bereit, meinem Bräutigam zu begegnen. Wenn diese Flecke nicht getilgt wird, ich weiß nicht, was ich mache, sein teures Kleid, aber ich bin nicht bereit, meinen Bräutigam entgegenzugehen mit einem Kleid, das einen Flecken hat oder eine Runzel. Und den Schleier wissen wir, was das bedeutet. Noch von keinem Mann berührt. Bist Jungfrau. Hast noch mit keinem Mann geschlafen. Kein Mann hat dich betastet. Wenn du heiratest, kommt der Vater, nimmt den Schleier weg und übergibt dir den Bräutigam.
So geht man rein in die Ehe.
Aber wer eine Vergangenheit hat, die nicht so war, bekehre sich, bekenne die Sünden, bereinige dein Leben und dann kann Gott alles neu machen. Und dann kannst du ein Schleier gebrauchen. Ich war mal in eine Kirche und da sagte der Pfarrer mir, du, wir hatten ein junges Mädchen und die Bekannte gerade vor der Hochzeit, dass es vor dem schief gegangen war. Da können die verdrehten Buben sagen, wir werden doch heiraten. Warum sollen wir noch warten? Wir sind ja füreinander bestimmt. Aber es war zu viel für das junge Mädchen und sie war so ehrlich und sagte, ich kann den Schleier nicht tragen, denn ich bin nicht unbefleckt. Sie sagt, dann haben sie das Mädchen geheiratet, ohne Schleier. Ich habe das Mädchen geirrt und irre es, trotzdem ich nicht weiß, wer es ist. Aber es tat mir leid, dass die Leiter der Gemeinde solches getan haben. Die war ehrlich und hat es bekannt. Gott hat es vergeben und gedenkt es nicht mehr und macht uns neu. Und die soll keinen Schleier tragen. Und die so klug sind wie die Mohammedane und bedecken es, die können mit den Schleier kommen. Wir Christen können auch verdreht sein, sehr oft, und nicht recht das Wort Gottes teilen. Ich fühlte mich gedrungen, in den Gottesdienst zu gehen. Gleich, ich sagte, dann gehe ich hin, so wie ich bin. Und auf den Wege dahin hat Gott aus Gnaden mir einen Hindu-Tempel gezeigt, vor Augen gemalt. Und ich ging in diesen Tempel hinein. Und da ging ich zu dem ersten Götzen. Furchtbare Bilder sind das. Wenn ihr furchtbare Bilder sehen wollt, dann geht in die Hindu-Tempel. Du weißt nicht, ist das ein Mensch, ist das Tier mit Schlangenköpfen oder Menschenkopf und Schlangenleib. Und da sah ich mich selbst, wie ich zum ersten Götzen ging, auf die Knie und mich tief beugte. Und den ersten Götzen anbetete, mit der Stirn auf den Boden. Dann stand ich auf und ging zu dem zweiten Götzen und tat das Gleiche. Und dann ging ich zu dem dritten Götzen und tat das Gleiche. Ich habe es verstanden. Der erste Götze, was wird der Mensch sagen? Der zweite Götze, wie wird der Mensch fühlen? So wie ich das sagte, werde ich da stehen wie fühlen Sie? Was denken Sie? Was sagen Sie? Das sind alles Götter. In unserem Leben, das sind Götzen. Mein Herz zerbrach, ich weinte und sagte, oh Herr, ich habe den Menschen gesagt, sie sollen keine Götzendiener sein. Und ich selbst als Prediger bin der größte Götzendiener. Ich ging weinend in den alten Kuhstall, der gereinigt war. hab versucht, meine Tränen zu verstecken, schaute herab und sagte, komm, lasst uns beten, und gingen alle auf die Knie. Und ich weinte wie ein Baby und sagte, Gott sei mir Sünde gnädig. Ich hatte gezeugt, dass ich gerettet bin, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Aber wofür er gekommen war, weiß ich nicht, weil ich lebte ja noch in der Sünde. Menschenmeinung, was die Welt denkt. Sagte, Herr, sei mir Sünde gnädig, vergib mir, Herr. Ich habe vergessen, dass ich je gerettet war. Ich habe vergessen, dass ich 12 Jahre gepredigt habe und Missionar war. Ich habe vergessen, dass ich mein Vaterhaus verlassen habe. Auch mein Erbe. Um in seinen Fußstapfen zu folgen. Für ihn zu leben, dass er mein Ein und Alles ist. Und plötzlich stehe ich in der Gegenwart Gottes, von dem Elias sagt, vor dem stehe ich. Und da fiel mein ganzes Christentum wie ein Gartenhaus oder Kartenhaus zusammen. Ja, leider sind unsere christliche Leben nichts mehr als ein Kartenhaus. Gott kommt, seine Heiligkeit und seinen gerechten Zorn mit ihm. Werden wir bestehen können? Werden wir ihm entgegengehen können? Wie steht und wie sieht es aus? Nicht nur in der Vergangenheit, sondern vielleicht auch in der Zukunft. Und ich sagte, oh Herr, vergib mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich konnte es nie verstehen, warum wir keine Erweckung haben. Aber Herr, nun sehe ich, da ist ein Mann, der die Erweckung im Wege steht. Und das ist Elo Stegen. Das bin ich, Herr. Und so musste der Herr uns reinigen mit seinem heiligen Feuer und mich, sodass er wirken konnte. Wie sieht es nun in deinem Leben aus? Ob du Junge bist oder Mädchen, Mann oder Frau, alles das zählt nichts. Heute hat die Frau ein größeres Sagen in der Welt als manche Männer. Auch die Jugendlichen, jeder sollte ein glühendes Herz haben, ein brennendes Herz. Aber wenn wir in Sünden leben, brennt das Feuer nicht. Das löscht die Glut des Heiligen Geistes. Darum heißt es, betrübet nicht den Heiligen Geist. Und dämpft nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid, bis auf den Tag. Und wenn wir den dämpfen, wie wollen wir vor ihm bestehen? Ihr Franzosen, ihr Schweizer, ihr Deutsche, Belgier, Niederländer, es geht euch allen am Kragen. Wie lange wollt ihr so weiterleben? Bis wann? Wie lange wird es dauern, dass ihr die Völker erreicht mit dem Evangelium? Hier ist ein Mann, der Elias, den können wir nachfolgen in seinen Fußstapfen. Von dem können wir manches lernen. Gesegnet ist der und die, die sagt, Herr, beginne jetzt bei mir. Jetzt, Herr. Jetzt. Dein Reich soll das Ausschlaggebende sein. Das Wichtigste. Dein Reich, das Wichtigste in meinem Leben. Und Elia, der ein Mann war wie wir, lasst uns werden wie er, durch die Gnade Gottes, dass am Tage des Gerichts, wenn es geschehen sollte, dass wir neben ihm stehen, wir nicht beschämt da stehen. Und er uns anschauen wird und sagt, was? Du? Was? Du? Was besudelt mit der Welt? Und der Geist der Welt? Modernismus? Tausendmal nein! Unser Leben soll ein Ganzes sein für Gott, Tag und Nacht. Ob wir nun in Israel sind, Judäa, die Berge, Gilead, mit feinen, groben Kleidern, Fellen, wie es auch sei. Aber dass das Herz schlägt für Gott. Lasst uns beten. Herr, du kennst ein jedes Herz unter uns. Herr, du weißt, woher wir kommen. Du weißt, wer unsere Eltern sind, wo wir geboren sind, wo wir aufgewachsen sind und was wir sind. Schenke das doch, dass der Elia, der ein Mensch war wie wir, dass wir von einem Holz gemacht sind, von einem Fels. Er so wie wir und wir so wie er, dass wenn du nicht länger ausbleibst und bald kommst, dass auch wir, wenn du auch kommst wie ein Dieb in der Nacht, auch entrückt werden, unseren Herrn entgegen. Und wenn du noch länger ausbleibst, wenn es auch in den Tod gehen soll, aber lass uns triumphierend in den Tod gehen, denn nichts mehr ist als nur ein Schatten, weil das Leben Jesu und der Gott, der Herr, der lebt, gedient und gefolgt wird. Wirke nun über Bitten und Verstehen weit in unserem Leben, dass wir wie neue Menschen, gereinigte, geheiligte, brennende, glühende, nicht mit der Fleischeslust, nicht mit dem Feuer der Hölle, der die Zungen berührt und anzündet, sondern als gereinigte, geheiligte Kinder Gottes, die den Herrn Jesus zum Bruder haben und den Vater als wahre Kinder, die aus ihm geboren sind, in seinen Fußstapfen folgen. Und nichts anderes. Lass das Entscheidende sein, Herr. Amen.